Zur Textlesung. Textlesung steht in 1. Könige 19, die Verse 1 bis 18, ist ein etwas längerer Text und wie gesagt schließt sich an das Video, was ihr gesehen habt. Da heißt es ab Vers 1, 1. Könige 19, und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf, lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn Zebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachteten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin vor den Berg, vor den Herrn, und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus, trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was tust du hier, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, gehe wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und gehe hin und salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn Nimshis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaphats, von Abel-Mehola zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Soweit dieser etwas längere Text. So, Jochen, du bist dran.
Was für eine Geschichte aus dem Alten Testament, und wir haben sie vielleicht schon öfters auch aus der Sonntagsschule oder früher in der Jugend gehört. Elia, der Kämpfer für Gott. Elia, sein Name bedeutet, mein Gott ist Jahwe. Wir haben es gehört, das Nordreich, nun, vielleicht muss man noch mal ein bisschen kurz vorweggehen, in welcher Situation hat all das stattgefunden. 926 vor Christus unter dem Sohn Salomos Rehabeam ist das Königreich Israel in zwei Teile zerfallen. Ein Nordreich und ein Südreich. Und 872 vor Christus ist Ahab und Isabel, sie herrschen über das Nordreich, dieses Reich, wo nicht Jerusalem mehr das Zentrum ist, nicht mehr der Tempel ist, wo Gott angebetet wird, sondern man hat im Süden und im Norden des Nordreiches Heiligtümer errichtet, damit dort der Gott Jahwes angebetet werden kann. Aber unter Ahab und Isabel wird die Sache noch schlimmer. Nämlich Isabel, sie kommt aus Phönizien, aus Libanon. Die Phönizier, das waren eine ganz, ganz starke Handelsmacht, Seefahrer, eine wichtige politische Verbindung, die damals der Ahab durch diese Heirat eingegangen ist. Isabel ist die Erhabene, das bedeutet ihr Name. Und als Erhabene kommt sie ins Nordreich nach Israel und sie bringt die Götter mit. Baal und Aschera, diese Fruchtbarkeitsgötter. Und Ahab, der König, lässt dann auch Opferstätten errichten, damit diesen Göttern geopfert werden kann. Also ein weiterer Abfall. Erst hat man Jerusalem, den Tempel verlassen und sich eigene Höhen errichtet, wo Jahwe angebetet wird. Und jetzt nicht nur, dass man neue Opferstätten hat, nein, man wechselt auch die Götter aus. Aschera und Baal, diese Fruchtbarkeitsgötter. Und in dieser konfliktreichen Situation tritt Elia, der Kämpfer Gottes, aus. Mein Gott ist Jahwe. Das ist sozusagen sein Programm. Er ist der Prophet, der für das erste Gebot eintritt. Das erste Gebot, das Gott seinem Volk überliefert hat: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine andere Götter haben neben mir. Und die Propheten sind immer wieder für das Gebot, für die Weisungen Gottes aufgetreten, haben sich leidenschaftlich dafür eingesetzt, um dem Volk Israel anzukündigen, was es bedeutet, welche Konsequenzen sich daraus ergeben, wenn man die Gebote Gottes missachtet, wenn man untreu wird, wenn man von dem Gott Israels, der sich seinem Volk offenbart, ja seinem Volk sich geschenkt hat, wenn man von diesem Gott abfällt. Und so kündigt Elia eine Trockenzeit an. Eine Trockenzeit. Und was das für die Menschen damals bedeutet hat, ich meine, wenn hier bei uns mal im Sommer ein paar Wochen es nicht regnet, dann schreiben die Zeitungen schon, wer weiß wie darüber. Damals eine Trockenzeit, die mehrere Jahre angedauert hat. Mensch und Vieh, alles leidet unter dieser Trockenheit massiv. Der König Ahab reitet mit einem seiner Offiziere durch das Land, um irgendwo noch Wasserstellen für seine Tiere zu finden. Das Land leidet, die Menschen verhungern, so eine riesengroße Not. Ja, da wo man Gott verlässt, da ist kein Leben möglich. Da auf einmal vertrocknen die Adern des Lebens. Und Tod tritt ein. Und das Gericht, dieses Gericht Gottes, diese Trockenheit, kündigt Elia an und sie tritt ein. Und er soll angeblich der sein, der über Israel Unglück gebracht hat. Und Gott beauftragt dem Elia, sich dem König Ahab wieder entgegenzustellen. Und Ahab sagt zu ihm: Du bist der Mann, der Unglück über Israel bringt. Und sagt Elia: Nein, ich bin es nicht, sondern die, die diesen Götzendienst in unser Land, in unser Volk hineingebracht haben, die haben das Unglück herbeigebracht. Und so fordert Elia im Namen Gottes dieses Volk zur Entscheidung auf. Er lässt sie auf dem Berg, auf dem Karmel versammeln. Und dort auf dem Karmel, wir haben es in diesem Video für die Kinder gesehen, findet dann dieser Gottes, dieser Kampf, dieser leidenschaftliche Kampf für Gott statt, wo Gott sein Urteil fällt, wo Gott Feuer vom Himmel fallen lässt, wo die Scheidung auf dem Karmel stattfindet, wo der Sieg über die Baalspriester und über die Priester der Aschera siegreich vonstatten geht, wo die Götzendiener vernichtet werden. Elia hat dieses Volk konfrontiert. Was hinket ihr auf beiden Seiten? Was schwankt ihr hin und her? Und das Volk erfährt, wer der wahre Gott ist, wer der Gott ist, der Feuer vom Himmel wirft. Feuer vom Himmel und das Ende der Trockenzeit. Und jetzt auf einmal diese Frage, die im Raum steht: Kann es denn mehr Bestätigung für den wahren Gott geben? Kann es noch mehr Bestätigung dafür geben, wer der wahre Gott in Israel ist? Elia ist wie ein Herold. Er läuft vor dem Wagen des Königs Ahabs neben dem Wagen her, wie ein Herold läuft er her. Man kann sich vorstellen, wie er diesen Sieg von Karmel vor dem Wagen des Königs ausruft und ausrufen lässt. Und sie landen in Jezreel. Das ist diese fruchtbare Ebene. Und dort hat König Ahab seine Winterresidenz. Na, die Könige haben sich damals immer, wenn es ein bisschen kälter wurde, kühler wurde, wenn Regenzeit war, dann haben sie sich solche Orte ausgesucht, wo es angenehm und wärmer war, weil die wollten es nicht so kalt im Winter haben. Und deswegen in Jezreel, in dieser Ebene, hat der König Ahab seine Winterresidenz. Und dort soll er hin und essen und trinken. Und Elia läuft dem König wie ein Herold an seinem Wagen entlang. Und als sie in Jezreel ankommen, da hat die Isabel schon ihre Boten geschickt. Da hat die Isabel, die Erhabene, ihre Boten geschickt. Und sie lässt dem Elia ankündigen: Ich werde dich töten. Ich werde dich umbringen lassen. Wisst ihr, was ist das auf einmal für den Propheten Elia? Was ist das für eine Situation? Da hat es Feuer vom Himmel gegeben. Es hat angefangen zu regnen. Das Volk hat endlich erkannt, wer der wahre Gott ist. Das müsste doch jetzt endlich für klare Verhältnisse sorgen. Nun müsste der Kampf, dieser leidenschaftliche Kampf für den Gott Israels, für Jahwe, doch endlich ausgestanden sein. Dann müsste Elia doch endlich auch die Anerkennung bekommen, die ihm zusteht als Prophet des wahren Gottes. Und was muss er dort vernehmen? Er bleibt Verfolgter. Er ist immer noch ein Gejagter. Er bleibt ein Verfolgter, dem man nach dem Leben trachtet. Er hat so leidenschaftlich gekämpft und trotzdem kein Sieg. Das beeindruckt die Isabel gar nicht. Das beeindruckt sie in keinster Weise. Und das ist so ein Punkt, wo der Elia innerlich zusammenbricht. Wisst ihr, so ein Punkt, wo du denkst, jetzt müssten müsste doch alle erkannt haben, was wirklich dran ist. Jetzt müsste doch die Wahrheit wirklich durchgedrungen sein. Jetzt müsste doch alle Welt erkennen, worum es wirklich geht. Aber das Böse hört nicht auf. Die, die für die falschen Götzen stehen, die machen weiter. Sie drohen weiter. Sie haben überhaupt keine Einsicht. Wie frustrierend. Wie frustrierend. Und Elia voller Angst, mutlos, auf der Flucht, sich den Tod wünschend. Er rennt von Jesrael so weit, wie man in den Süden laufen kann. Er läuft bis nach Beersheba, das ist ganz unten im Süden von Juda, hinter Jerusalem, bis ans Ende. Und dann lässt er dort seinen Diener in Beersheba zurück und läuft nochmal eine Tagesreise in die Steppe, in die Wüste hinein. Ich habe mal Leute getroffen, die haben sich dort in der Wüste von Juda, die wollten dort wandern, und die haben sich dort verirrt. Und das Auto ist liegen geblieben. Und die hatten kein Wasser mehr im Auto. Und die wollten zu Fuß dann bis zum nächsten Ort laufen, wo sie dann Wasser bekommen konnten. Die wären bald verdurstet, wenn nicht einige Beduinen, die sie im Auto angehalten haben, wenn die denen nicht geholfen hätten. Der Elia, der will sich unter diesen Ginsterbusch legen, der will nur noch sterben. Der ist so am Ende, dass er sich nur noch unter diesen Ginsterbusch legen will, einfach schlafen und nicht mehr aufwachen. Und wisst ihr, warum er dort liegt? Warum er unter diesem Ginsterbusch liegt? Er sagt dort in Beersheba, an der Südgrenze von Juda, ließ er seinen Diener zurück und wanderte allein weiter einen Tag lang nach Süden in die Steppe hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod herbei. Herr, ich kann nicht mehr. Lass mich sterben. Und dann kommt seine Begründung. Ich bin nicht besser. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Wisst ihr, der Elia, der hat die ganze Zeit leidenschaftlich für seinen Gott gekämpft. Leidenschaftlich gekämpft. Aber alles bleibt beim Alten. Er hatte doch gehofft, dass das Volk endlich umkehrt, dass es auf ihn hört, dass Isabel umkehrt, dass Ahab umkehrt. Aber ich bin auch nicht besser. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin nicht besser wie meine Vorfahren. Das Volk lässt sich nicht ändern. Und deswegen liegt er unter diesem Ginsterstrauch. Er liegt dort. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Wisst ihr, es gibt so viele Menschen im Reich Gottes, die sich Verantwortung auf ihre Schulter gelegt haben oder haben legen lassen die auf einmal gedacht haben, wir sind dafür zuständig, dass dieses oder jenes passiert. Das gibt es Pastoren, wo Gemeinden nicht so wachsen, wo Gemeinden stagnieren und dann fahren sie auf den nächsten Kongress, um sich Tipps und Methoden und irgendwas zu hören, wie man die Gemeinde wieder auf den Vordermann bringt, wie es endlich wieder nach vorne geht, wie es endlich wieder weitergeht. Und es geht nicht weiter, es stagniert. Liegt's an mir? Was habe ich verkehrt gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Und man ist, man nennt das heutzutage Burnout. Weil man hat sich selbst etwas von sich selbst etwas abverlangt, was man überhaupt nicht tragen kann und wofür man auch überhaupt nicht zuständig gewesen ist. Und deshalb liegt der Elia dort am Ende. Er ist am Ende. Er sagt immer wieder, ich habe leidenschaftlich gekämpft. Ich bin allein übrig geblieben. Und jetzt wollen sie mich auch noch töten. Und ich bin nicht besser als meine Vorfahren. So liegt der arme Kerl da unter seinem Ginsterstrauch. Und wisst ihr, jetzt begegnet Elia seinem Gott. Jetzt begegnet Elia seinem Gott. Und Gott sendet seinen Boten. Gott sendet seinen Engel. Und der Elia bekommt keine Predigt. Der bekommt auch keine Vorwürfe. Nein, die sanfte Berührung des Engels. Hier ist Brot, frisches Brot. Hier ist Wasser. Du sollst in dieser Wüste nicht sterben. Du sollst nicht zugrunde gehen. Du sollst nicht unter dieser Last zerbrechen, die du dir vielleicht selbst aufgeladen hast. Ich bin dein Gott. Ich bin an deiner Seite. Ich habe dir meinen Boten gesendet. Und du bekommst erstmal nur ein Stück Brot und Wasser. Und dann darfst du nochmal schlafen. Darfst nochmal schlafen. Darfst dich nochmal ausruhen. Und dann bekommst du nochmal Brot und Wasser. Du darfst dich stärken, du wirst gestärkt. Nämlich Gott hat einen weiten Weg mit Elia vor. Einen weiten Weg, 40 Tage und 40 Nächte, das ist die Kraft, die Elia braucht. Die Kraft, um zu gehen, um einfach zu gehen. Um innerlich vorbereitet zu werden auf die Begegnung am Horeb. Und der Horeb, wisst ihr, das ist der Berg im Sinai, noch viel weiter unten im Süden. Noch viel weiter unten im Süden. Der Berg Horeb, wo Gott seinem Volk zum ersten Mal begegnet ist. Wo Mose die 10 Gebote empfangen hat, wo Gott zu seinem Volk gesprochen hat. Und Elia wird gestärkt und zugerüstet, damit er sich auf diesen langen Weg machen kann. Auf diesen langen Weg, dass ihm Gott auf dem Horeb begegnet. Die Begegnung fängt mit dem Engel an. Mit dem Wasser, mit dem Brot, mit dem Schlaf, mit der Zurüstung. Und dann 40 Tage und 40, das ist immer in der Bibel die Zeit der Vorbereitung. Das Volk 40 Jahre in der Wüste, Jesus 40 Tage in der Wüste, Elia 40 Tage, die Zeit der Zurüstung. Ein Weg, den Elia bereit machen soll, damit der Herr am Horeb zu Elia reden kann. Und dort am Horeb, wisst ihr, am Horeb, als Elia sich wieder in diese Höhle hineingelegt hat, um zu schlafen, da hören wir diesen ganz geheimnisvollen Text. Ein ganz geheimnisvoller Text. Der Herr sagte: Komm aus der Höhle, tritt auf den Berg vor mich hin, ich werde an dir vorübergehen. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen. Aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Warum? Warum offenbart sich Gott nicht im Erdbeben, nicht im Sturm, nicht im Feuer? Und das hat auch wieder etwas zu tun mit dem Text, mit dem, was in dieser damaligen Zeit stattgefunden hat. Die Menschen haben damals die Naturgewalten vergöttert. Baal und Aschera, Fruchtbarkeitsgötter, eng verwoben mit der Natur, mit den Naturgewalten. Und die Naturgewalten im Polytheismus sind die Götter. Von ihnen geht göttliche Macht aus. Und Elia hätte ja fast Jahwe auch zu einem dieser Naturgötter gemacht. Weil Gott durchs Feuer spricht, ist er aber kein Naturgewalt. Gott spricht, ist nicht im Sturm. Gott ist nicht im Erdbeben. Gott ist nicht im Feuer. Er ist nicht Teil seiner Schöpfung. Er ist nicht eine dieser Naturgewalten. Nein, er ist der wahre Gott. Und wie offenbart sich dieser Gott? Hier heißt es, aber der Herr war nicht im Feuer. Und als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Da steht aber nicht, der Herr war im Hauch. Gott zeigt sich, indem er offenbart, wo er nicht zu finden ist. Gott zeigt sich in der Negation. Er zeigt dem Elia, ich bin nicht eine Naturgewalt. Das bin ich nicht. Die Naturgewalten offenbaren keine Götter. Gott ist in ihnen nicht zu finden. Er offenbart sich anders. In der Stille, wisst ihr, wie man die Stille wahrnimmt? Wann nimmst du die Stille wahr? Geh mal in den Wald, wenn es ganz still ist. Dann hört man die Vögel, dann hört man so den leichten Windhauch, wenn er durch die Blätter hindurchgeht. Und wenn du das vernimmst, dann weißt du, hier ist Stille. Die Stille ist im leisen Hauch. Die Stille ist dort, wo man eigentlich nichts vernimmt. Und dann kommt in diese Stille hinein, so wie sich der Gott Israels offenbart. Er offenbart sich in seinem Wort, indem er die Menschen anredet, indem er mit ihnen spricht, indem er ihnen mit ihnen redet, in der Beziehung, in der Begegnung, da wo Gott redet, wo er spricht, wo er den Menschen anspricht, da ist Gott zu finden. Und in dieser Stille, in der man diesen leisen Hauch vernimmt, dort ist der Raum, wo Gott neu redet und neu beauftragt. Und dann, was Gott aus dann redet zu Elia, ist für uns auch wieder ganz geheimnisvoll. Nämlich Elia bekommt den Auftrag, geh den Weg zurück, den du gekommen bist. Er ist ganz unten im Süden, ganz unten im Süden, am Berg des Horeb. Und jetzt soll er erst durchs Südreich hindurch, dann durchs Nordreich hindurch und soll dann noch bis nach Damaskus, nach Syrien, bis in den höchsten Norden. Geh den Weg zurück, den du gekommen bist. Geh nach Damaskus und salbe dort Hazael zum König von Syrien. Darauf salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel und Elisha, den Sohn Schaphats aus dem Dorf Abel-Mehola, zum Propheten, zu deinem Nachfolger. Und dann heißt es, aber, und das ist jetzt das Wichtigste, nein, noch den Vers 17, wer dem Schwert Hazael entrinnt, dem wird Jehu töten. Und wer sich vor Jehu retten kann, der kommt durch Elisha um. Und jetzt kommt das große Aber. Aber ich werde dafür sorgen, dass in Israel 7000 Männer am Leben bleiben. Alle, die nicht vor Baal niedergekniet haben und sein Bild nicht geküsst haben. Wisst ihr, Elia bekommt durch Gott in diesen Worten etwas gesagt und das ist das, worauf es ankommt. Elia bekommt einen neuen Auftrag, aber in diesem Auftrag wird ihm gesagt, es geht nicht um dich. Das sind andere, die werden diesen Kampf um das erste Gebot weiterführen. Und dieser Kampf für das erste Gebot, dieser Kampf wird weitergehen, aber es wird andere geben, Jehu, Hazael, Elisa, die diesen Kampf weiterführen. Aber in diesem Kampf geht es nicht um dich und auch nicht um die, die diesen Kampf weiterzuführen haben, sondern Gott sagt dem Elia, aber ich werde dafür sorgen, dass in Israel 7000 Männer am Leben bleiben. Was hat der Elia immer gesagt? Ich allein bin übrig geblieben. Nein, Gott wird für 7000 Leute sorgen. Gott wird dafür sorgen, dass er der wahre Gott in Israel bleibt. 7000 ist eine symbolische Zahl. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. 7 mal 1000. Gott wird dafür sorgen, dass sein Volk, das zu ihm gehört, dass dieses Volk erhalten bleibt. Und er wird dafür sorgen, dass die, die vor Baal nicht niedergekniet sind und die Isabel umbringen will, dass sie am Leben bleiben. Elia, nicht du musst dafür sorgen. Nicht du. Ich werde dafür sorgen. Der Kampf geht weiter. Aber ich werde dafür sorgen, dass dieser Kampf gewonnen wird. Wisst ihr, das ist die Botschaft, die Erkenntnis, mit der der Elia weitergehen darf. Er darf die Verantwortung in Gottes Hand legen und Gott wird wieder andere beauftragen, die das weiterführen. So ist diese Geschichte aus dem Alten Testament für alle, die im Reich Gottes sich einsetzen, so wesentlich und so wichtig. Weil im tiefsten uns diese Geschichte deutlich macht, es geht nicht um uns, sondern es geht darum, dass Gott uns begegnet. Und dass er in der Beziehung, dass wir in der Beziehung zu ihm ihn erleben als den wahren Gott, der mit uns für seine Sache leidenschaftlich kämpft. Wir müssen nicht kämpfen und siegen und gewinnen. Das muss der Herr schon selber tun. Er muss sich ein Volk retten, erhalten und retten und Menschen am Leben lassen. All das können wir nicht. Und das musste Elia lernen und erkennen. Und auch das dürfen heute alle, die sich im Reich Gottes einsetzen, lernen und erkennen, dass es auf Gott selbst ankommt. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir stehen dazu auf. Herr unser Gott, hab Dank, dass du uns begegnest. Herr, du weißt, dass wir als Menschen manchmal in tiefe Krisen geraten, so wie Elia in eine tiefe Krise geraten ist, weil er leidenschaftlich für dich gekämpft hat. Aber Herr, du stärkst, du richtest wieder auf. In deiner Gnade und Barmherzigkeit gehst du uns nach. Aber Herr, du zeigst uns auch, an wem es hängt und an wem es nicht hängt. Und so, Herr, danken wir dir dafür, dass du mit uns unterwegs bist und dass du das, was du dir vorgenommen hast, ein Volk zu erhalten, das dir dient und dir nachfolgt, das wirst du tun. Du wirst dir ein Volk erhalten. Du wirst Leben schaffen. Herr, und hab Dank, dass du das tun wirst und dass du uns dabei haben willst. Amen.